Manganknollen. Vielleicht habt ihr davon in letzter Zeit schon mal was gehört? Das sind so dunkle, ja, knollige Gebilde, die in tausenden Metern Tiefe am Meeresboden liegen. Das Besondere, und in dem Zusammenhang habt ihr davon vielleicht gehört, diese Knollen enthalten eben nicht nur das Schwermetall Mangan, wie der Name schon sagt, sondern auch Kupfer, Nickel und Kobalt. Also wertvolle Rohstoffe, die man zum Beispiel für die Herstellung von Batterien benötigt. Deshalb sind natürlich viele scharf auf die Manganknollen in der Tiefsee. Aber einfach mal runtertauchen und die Knollen einsammeln, das geht nicht. Denn viele Stellen, an denen sie vorkommen, liegen in internationalen Gewässern. Und noch verhindert internationales Seerecht, dass Unternehmen oder Staaten da einfach anfangen können, die Knollen abzubauen und damit auch massiv in das Ökosystem der Tiefsee einzugreifen. Aber wer bestimmt eigentlich über das Seerecht und welche Stimmen wurden bisher überhört? Darum geht es in dieser Folge vom Forschungsquartett. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Schön, dass ihr zuhört.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
Seit langem wird verstärkt über die rechtlichen Voraussetzungen für den Tiefseebergbau diskutiert. Die internationale Meeresbodenbehörde ISA soll ein Regelwerk für den Rohstoffabbau in der Tiefsee entwickeln. Aber warum dauert das so lange? Liegt vielleicht daran, dass da verschiedene Interessen aufeinanderprallen. Die ISA ist mit dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen entstanden und die Mitgliedstaaten haben unterschiedliche Vorstellungen. Die einen wollen am liebsten direkt anfangen mit dem Abbau, andere verweisen auf die Gefahren und warnen davor, dass es noch gar nicht ausreichend Forschung zum Tiefseebergbau gibt, gerade was die Schäden für das Ökosystem angeht. Mit diesen politischen Herausforderungen des internationalen Seerechts beschäftigt sich Professor Surabhi Ranganathan. Sie ist Professorin für internationales Recht an der Universität Cambridge. Die Juristin forscht schon lange zu internationalem Seerecht, dessen Geschichte und auch dazu, wie das Recht unsere Vision und Vorstellung vom Ozean formt. Und sie hat kürzlich den mit 1,5 Millionen Euro dotierten Max-Planck-Humboldt-Forschungspreis 2025 erhalten und möchte das Preisgeld nun in ein neues Forschungsprojekt investieren. Ways of World Making – The Global South and the Reimagination of Global Ocean Governance. Auf Deutsch Wege der Weltgestaltung, der globale Süden und die Neuausrichtung globaler Meerespolitik. Das Projekt soll zusammen mit der Humboldt-Universität zu Berlin und dem Max-Planck-Institut für ausländisches, öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg umgesetzt werden. Und Ziel ist es, das Seerecht in einem globalen Kontext zu beleuchten und auch neu zu bewerten, insbesondere aus der Perspektive des globalen Südens und vor dem Hintergrund der Dekolonialisierung. Meine Kollegin Charlotte Dittich hat mit Professorin Ranganathan gesprochen. Hallo Charlotte.
Hallo Caro.
Der Ozean, internationales Seerecht, globale Meerespolitik, das klingt ja nach einem sehr großen Themenfeld.
Ja, das ist auch echt so und in diesem Fall nochmal umso mehr, weil Professorin Surabhi Ranganathan einen interdisziplinären Ansatz hat. Also das heißt, sie schaut nicht nur die Gesetze an, sondern auch, welche Auswirkungen sie haben, welche Geschichten dahinter stecken, welche Ideen und Visionen vom und über das Meer übersehen wurden. Und wie das alles eben beeinflusst, wie wir zum Beispiel die Ozeane heute wahrnehmen. Und das ist es auch, so hat sie erzählt, was sie so begeistert an dem Thema. Also zum einen diese juristische Seite, aber dass es auch den Bereich gibt, der eher mit Vorstellungen und Vorstellungskraft zu tun hat. Denn sie sagt, wir würden das Meer zwar vom Strand und aus ein paar Dokus kennen, aber das meiste würde für uns unerreichbar bleiben. Und da jetzt zu gucken, wie haben Menschen sich das Meer früher vorgestellt und wie wurden auf dieser Basis dann die Gesetze entwickelt, also so ein bisschen eine Kombination von Fiktion und Recht, das sagt sie, fasziniert sie.
Das klingt echt, als hätte sie einen ganz eigenen Blick auf die Ozeane und Meere, so fast so ein bisschen philosophisch. Also ich finde einen sehr spannenden Ansatz.
Ja, und was ich sagen muss, was mich fasziniert hat, sie hat erzählt, dass obwohl es immer mehr Meeresforschung gibt, es wohl derzeit so ist, dass man mehr über den Weltraum weiß, also zum Beispiel mehr über die Oberfläche des Mondes, als über den Meeresgrund.
Ja, das ist echt richtig krass. Das habe ich auch erst vor kurzem gelernt. Und zwar in der ersten Folge von Die großen Fragen der Wissenschaft. Also kleiner Querverweis an der Stelle. Das ist nämlich ein neuer Podcast von Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Und in der ersten Folge geht es eben um die Geheimnisse der Tiefsee und auch um die Auswirkungen von Tiefseebergbau auf den den Ozean und um die Bedeutung der Meere fürs Leben und Klima auf der Erde. Die Folge verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Okay, aber zurück zu Professorin Ranganathans Forschung. Also das internationale Seerecht, hattest du erwähnt, das schwebt ja sozusagen über allem. Lass uns vielleicht trotzdem erstmal klären, was ist denn das internationale Seerecht überhaupt und wie ist das entstanden?
Ja, danach habe ich Sie auch direkt als erstes gefragt, auch wenn die Frage nach der Entstehung des Seerechts uns jetzt eigentlich durchgehend begleiten wird, denn das ist, wie du schon sagst, Teil Ihrer Forschung.
For most people in my discipline, which is international law, of course we acknowledge that there's a very long tradition of the law of the sea that goes back centuries, even millennia, but we always pinpoint the Free Sea, an essay published by Hugo Grotius, as a foundational text of the discipline.
Also erstmal hat sie betont, dass das Seerecht eine sehr lange Tradition hat, die Jahrhunderte und Jahrtausende in die Vergangenheit zurückreicht. Sie hat aber eine Sache genannt, die von vielen so als Referenzpunkt genannt wird. Das ist ein Essay bzw. die Schrift Mare Liberum, also freies Meer, geschrieben von Hugo Grotius, veröffentlicht 1609.
Freies Meer, das hat auch was Philosophisches, also schon fast was Poetisches eigentlich.
Ja, das stimmt. Es ist die Schrift eines Philosophen und Juristen über das Meer als internationales Territorium. Und Grotius argumentiert darin, dass das Meer frei und unteilbar sei und niemandem gehören könne. Also man jetzt nicht einfach so Grenzen ziehen könne. Aber natürlich haben das andere zu der Zeit auch ganz anders gesehen und waren zum Beispiel der Meinung, dass gerade Küstenmeere sehr wohl von Staaten kontrolliert oder beansprucht werden könnten und eventuell sogar auch müssten, um zum Beispiel Problemen wie Überfischung entgegenzuwirken. Und das sind alles Fragen, sagt Surabhi Ranganathan, die auch heute noch gestellt werden und das moderne Seerecht prägen. Also kann man das Meer aufteilen, kann man Ozeane besitzen und wer darf am Ende darüber bestimmen?
And that sort of debate has remained persistent in my discipline for a really long time. So for the last 400 years, there have been discussions basically about, so what is the operative law of the sea? Is it possible to reduce the sea in some way to the jurisdiction of states? Is it possible to divide the sea? Is it possible to affect the sea by human activity? Is the sea occupiable and possessable in the way land is? Those sorts of things.
Und diese Fragen prägen eben auch, das hast du gerade schon angesprochen, das internationale Seerecht, das ein Teilgebiet des Völkerrechts ist.
Ja, und da ist die wichtigste Grundlage das UN-Seerechtsübereinkommen. Das wird oft auch Verfassung der Meere genannt. Das Abkommen wurde 1982 nach langen Verhandlungen beschlossen und trat dann 1994 in Kraft. Und damit werden zum Beispiel Hoheitsgewässer und Wirtschaftszonen geregelt, aber eben auch, wie man die Gebiete nutzt, die außerhalb von Hoheitsgewässern einzelner Staaten liegen. Also die Hohe See, die dürfen nämlich, vereinfacht gesagt, alle nutzen. Da gilt das Prinzip der Freiheit auf hoher See.
Und wie ist das mit dem Meeresboden geregelt?
Der internationale Meeresboden gilt als gemeinsames Erbe der Menschheit. Hier findet sich auch so diese Idee von Grotius wieder. Und da kümmert sich die International Seabed Authority, ISA, also die internationale Meeresbodenbehörde, um die Verwaltung. Diese Behörde ist im Rahmen des UN-Seerechtsübereinkommens ins Leben gerufen worden und soll den Umgang mit den Ressourcen auf dem internationalen Meeresboden regeln. Die kann zum Beispiel Lizenzen vergeben für Forschung auf dem Meeresgrund und soll dabei aber auch zum Beispiel auf den Umweltschutz achten.
Okay, das heißt, durch das UN-Seerechtsübereinkommen und eben Behörden wie der ISA ist der Umgang und die Nutzung der Meere dann festgelegt.
Ganz genau. Und Professorin Ranganathan untersucht eben, wie dieses Recht entstanden ist und vor allem auch, wie die Gesetze selbst unseren Blick auf den Ozean und die Meere formen. Also unsere Denkweise darüber, was der Ozean überhaupt ist und wofür er da ist. Und das alles unter der Prämisse, dass Recht Weltbilder erzeugt. In ihren Worten:
I think I may try to make the case that the law of the sea is not simply representing the sea, but it is also constituting it in the sense of shaping how then the ocean is thereafter accessed, used and also imagined. And it shapes the sort of possibilities of the future as well.
Sie will durch ihre Arbeit zeigen, dass das Seerecht nicht nur das Meer repräsentiert, sondern es auch konstituiert. Also das Recht am Ende Auswirkungen darauf hat, wie wir uns das Meer und die Ozeane vorstellen. Sie hat das auch noch weiter erklärt mit einem Beispiel. Das Gesetz bestimmt ja, wie das Meer bzw. der Ozean aufgeteilt ist. Und damit ist ja eigentlich schon entschieden, dass man das Meer in Zonen aufteilen kann. Und dadurch stellen wir es uns auch als etwas vor, das man einteilen kann. Und sie argumentiert jetzt eben, dass wir diese Unterteilungen einfach als gegeben annehmen und als würden die was über das Meer aussagen. Aber sie findet, man sollte anerkennen, dass diese Annahmen alle konstruiert sind.
We take the categories, the divisions, the classifications themselves as given and as axiomatic, as somehow saying something that is about the essential nature of the sea, as opposed to the fact, recognizing that they are in fact completely constructed, you know, they're socially constructed, they're politically constructed categories, they become reified and naturalized.
Ein Beispiel, bei dem aktuell gerade noch nicht ganz klar ist, wie eine gerechte Aufteilung am Ende aussehen kann, sind ja die Manganknollenvorkommen in der Tiefsee, die ich ja auch am Anfang schon kurz erwähnt habe.
Ja, ich habe Surabhi Ranganathan auch nach diesem Beispiel gefragt, weil das im Zusammenhang mit dem Tiefseebergbau auch immer wieder Thema in den Medien ist. Und sie hat gesagt, dass diese Knollen erstmal sowieso ein gutes Beispiel für diese verschiedenen Blickwinkel auf den Ozean sind. Und sie würden zeigen, wie eng Rohstoffpolitik, globale Gerechtigkeit und das Völkerrecht des Meeres miteinander verflochten seien. Und die Manganknollen auch eine der Grundfragen aufmachen, nämlich: Soll die Nutzung der Ressourcen auf Profit beruhen oder eher zum Beispiel auf Solidarität und ökologischer Verantwortung?
Ja, wichtige Frage.
Ja, das Lustige ist, hat Professorin Ranganathan mir erzählt, dass man diese Knollen schon im 19. Jahrhundert gefunden hatte, aber ihre Bedeutung als potenzieller Rohstofflieferant noch gar nicht richtig erkannt hat. Die Manganknollen wurden damals als dreckige Kartoffeln beschrieben und abgetan.
Ja, ein bisschen sehen die ja auch so aus. Also ich musste an so einen Knollensellerie denken, aber ich habe auch schon einen Vergleich mit Blumenkohl gelesen.
Ja, es sind eben so knollige, dunkle Gebilde. Naja, die wurden jedenfalls dann in den 1960er Jahren wiederentdeckt und vor allem ihr wirtschaftliches Potenzial als Rohstoffquelle für Metalle wie Mangan, Kupfer, Kobalt und Eisen. Das sind alles Rohstoffe, die für Industrie- und Rüstungsproduktion, Stichwort Kalter Krieg, zentral waren. Aber vor allem hat sie herausgestellt, es war auch die Zeit der Dekolonialisierung. Ehemalige Kolonien haben versucht und angefangen, ihre Bodenschätze selbst zu kontrollieren oder zu verstaatlichen. Und deshalb haben dann westliche Staaten bzw. die Kolonialmächte in den Manganknollen ihre Chance auf eine neue Quelle für Rohstoffe gewittert.
The discovery that these nodules were so mineral rich led to the natural question on what if we can recover them from the ocean as opposed to trying to get them from you know various land deposits. Would that answer the geopolitical questions and the supply security questions that the West was facing? On the other hand, for newly independent third world states, the nodules offered a different kind of opportunity.
Okay, das heißt, vor allem westliche Staaten haben darin eine neue Rohstoffquelle gesehen. Aber Surabhi Ranganathan sagt ja hier auch, dass die neuen unabhängigen Staaten unter anderem durch diese Manganknollen eine ganz andere Chance sahen.
Ja, deswegen dienen sie aus ihrer Sicht auch als so gutes Beispiel, weil man da sieht, es gibt unterschiedliche Vorstellungen. Und viele Länder des globalen Südens haben nämlich auf Basis dieser Tiefseeressourcen die Chance gesehen, ein nicht koloniales, sondern ein solidarisches Modell der Rohstoffgewinnung zu entwickeln. Also sozusagen einen kollektiven Tiefseebergbau, der dann vor allem auf eine gerechte Entwicklung und auch Wiedergutmachung kolonialer Ungerechtigkeiten ausgerichtet wäre.
So they said, can we build on these nodules a new model of resource extraction, which is not colonialist, so which is not about sort of Western corporations and Western powers coming and grabbing natural resources from the rest of the world, but can we actually build something that is a more collectivist model of seabed mining, which would be not for profit, not on a competitive basis, but with the idea of producing revenues that could really provide development capital for the third world and could actually begin to repair some of the historical wrongs of colonialism. So it was this idea that we could perhaps try to start imagining a different kind of future for how we sort of, you know, how we think about things like development, about industrialization, about progress, that takes us away from profit and towards solidarity.
Dieser Gedanke oder die Vision war auch Teil der Verhandlungen rund um dieses UN-Seerechtsübereinkommen, von dem wir eben schon gesprochen haben. Die Idee dieses kollektiven Bergbausystems ist auch in einem richtigen Vorschlag, in einem richtigen Modell festgeschrieben worden, genannt Enterprise.
Ah, ist das Zufall, dass der Name derselbe ist wie der Name vom berühmten Raumschiff Enterprise aus Star Trek?
Nee, ist tatsächlich kein Zufall. Ich konnte mich auch nur noch so ein bisschen erinnern. Aber Surabhi Ranganathan hat mir zum Glück auch nochmal auf die Sprünge geholfen. In der Serie ist das Forschungsschiff im Auftrag der Menschheit unterwegs und sollte unter anderem diplomatische Beziehungen pflegen und Forschung betreiben. Und mit herein spielt da laut ihr auch die Vorstellung von Menschen aus allen Teilen der Welt, die zusammenleben, quasi die Enterprise als eine Art Mikrokosmos.
Okay, das klingt ja zumindest aus heutiger Perspektive schon auch etwas utopisch, würde ich sagen. Aber dieser Grundgedanke wurde dann auf den Tiefseebergbau übertragen. Wie kann man sich das denn vorstellen?
Inspiriert von diesem Gedanken haben Länder des globalen Südens, wie ich gerade schon erwähnt habe, eine Art kollektives Bergbauunternehmen vorgeschlagen, das dann die Rohstoffe des Meeresbodens fördern soll. Aber eben zum Wohle aller und nicht im Interesse einzelner Staaten oder Konzerne. Und Professorin Ranganathan sagt, dass utopische Bestrebungen wie dieses hier als Gesetzesvorschläge auch ernst genommen wurden und die Idee jahrelang diskutiert worden ist und in veränderter Form auch bis heute noch existiert. Und solche alternativen Visionen würden Spuren hinterlassen, die für die Zukunft weiterhin relevant seien.
Das heißt, in diesen Seerechtsverhandlungen wurden verschiedene Ansätze und eben auch dieser diskutiert.
Ja, die Verhandlungen gingen, wie eben schon erwähnt, extrem lange. Professorin Ranganathan sagt, am Ende könne man die Schaffung des Seerechts als Prozess von 25 Jahren, also von 1967 bis 1994 begreifen, aus dem dann letztlich das heutige UN-Seerechtsübereinkommen hervorgegangen ist. Aber gerade beim Tiefseebergbau sei eben derzeit noch Raum und Zeit, darüber nachzudenken, was der beste Weg sein könnte, weil der Tiefseebergbau technisch noch nicht kommerziell umgesetzt werde. Und da sagt sie, gibt es unter anderem jetzt auch neue Fragen nach Gerechtigkeit, die aufkommen, zum Beispiel durch den Klimawandel oder Klimareparationen. Und es gehe gar nicht unbedingt nur um die Frage, ob man Manganknollen jetzt abbauen sollte oder nicht, sondern welcher Ansatz dabei verfolgt werden soll. Und insbesondere auch um die Frage, welche Visionen gehört wurden und werden und welche nicht.
There are now stories again about what does equity mean today with climate change, with these concerns about climate reparations, about questions of historical injustices and how we can respond to them. So there are all sorts of nodules have remained present, in part because seabed mining has always been on the horizon. There has been a lot of developments towards it. It's not yet taken off in a commercial sense. So there is still this sort of room for carrying on thinking about, you know, what is the best model? What is the best way to approach the question? And the larger questions that rather than think beyond going beyond, should we mine and should we not mine? The larger question about what approach should we take to questions about mining? Should we think about this in terms of growth and profit or in some other register that is more about solidarity and distributive justice, those remain present as well.
Und diesen Fragen will sie sich dann auch in ihrem neuen Forschungsprojekt widmen?
Also das neue Projekt beruht auch auf ihrer bisherigen Forschung und setzt aber nochmal einen stärkeren Fokus auf den globalen Süden. Und sie will ihre bisherige Forschung eben weiter ausbauen und auch kreative Formen der Wissenschaftskommunikation entwickeln, hat sie erzählt. Inhaltlich geht es darum, verschiedene Zukünfte des Ozeans zu thematisieren. Und in dem Zusammenhang ist sie im Gespräch auch auf den Blue Turn zu sprechen gekommen.
Blue Turn, weil Hinwendung zum blauen Ozean?
Ja, genau. Im Zuge der Klimakrise erlebe die Welt derzeit nämlich so einen sogenannten Blue Turn. Das heißt, die Staaten nehmen die Ozeane und Meere in den Blick. Und zwar, wie eben erläutert, eben was diese Rohstoffe angeht, aber auch Energie, Nahrung und so weiter. Mhm. Und in diesem Prozess werde der Ozean dann von den Staaten vor allem als Ressource begriffen und die präsentieren dann ihre blauen Wirtschaftspläne. Und da sagt sie, kann man natürlich überprüfen, inwiefern diese Pläne mit dem internationalen Seerecht überhaupt vereinbar wären. Aber sie möchte mit ihrer Forschung vor allem diesen eher nationalen Visionen etwas entgegenstellen, nämlich alternative Vorstellungen, die vor allem von indigenen, lokalen und zivilgesellschaftlichen Gruppen ausgehen. Und diese Gruppen vertreten andere Wissensformen und Beziehungen zum Meer und sehen es zum Beispiel nicht nur als Rohstoffquelle, sondern auch als Lebensraum oder kulturelles Ganzes.
But I wanted my project to go a bit beyond that and to think with the juxtaposition of these national, you know, blue economy visions, which are unsurprisingly quite extractive. They're all about how can we best make use of ocean resources, with the kinds of other visions, other forms of, you know, political design, of legal imagination that are emerging from the ground up through movements, collectivities, groups like indigenous groups and local sort of communities, local coastal communities, who all try to express different relationships with the ocean, right? So there are different epistemologies of the ocean, there are different ways to know the sea.
Es geht also nicht unbedingt darum zu gucken, was nationale und staatliche Perspektiven sind, sondern wie der Blick von Menschen, Kollektiven, politischen und gesellschaftlichen Bewegungen ist. Zusammengefasst beschreibt sie es so.
And so the project is going to be a project of studying as political thought or legal thought, as intellectual history, the kind of work that is emerging through movements, collectivities and other organizations, other groupings, that tries to express the nature of the sea and the future of the sea in legal terms, in jurisprudential terms.
Es geht im Projekt also darum, das politische oder juristische Denken als intellectual history, also Geistesgeschichte, zu untersuchen, sagt sie. Also um den Versuch, die Natur des Meeres und die Zukunft des Meeres in ja so rechtswissenschaftliche Begriffe zu übersetzen, sozusagen.
Ja, so alternative Sichtweisen auf das Meer sollen neue rechtliche und politische Konzepte des Meeres hervorbringen. Das Ziel ist dann, diese verschiedenen Denkweisen zu analysieren und zu zeigen, wie sie die Zukunft der globalen Meeresordnung und des Seerechts verändern könnten. Und da geht es ihr eben unter anderem um solche, wie sie nennt, World-Making Proposals, also Vorschläge zur Weltgestaltung, würde ich jetzt mal übersetzen, wie zum Beispiel die Idee der Enterprise. Weil dort intellektuelles Denken darüber, wie die Natur und die Zukunft aussehen sollten, verbunden wird mit politischem Handeln und der Frage, wie das Realität werden könnte. Und diese Form der Weltgestaltung durch das Seerecht will sie mit dem Projekt sichtbar machen.
But the example of the enterprise shows how it's possible to transform those also into proposals that are, I call world-making proposals, because they combine both the practice of intellection about thinking about what nature and future and so on should be, but also practical political action, right? What can we do to realize our vision, to realize our intellection in the form of a program? And so that is what I also hope the project will study, will illuminate, and will sort of also compile and bring to the fore, drawing on history as well for examples, but certainly also drawing on how those historical examples have continued to feed present efforts to reshape how we think of the ocean and global ocean governance.
Sie sagt ja hier, sie guckt auf historische Beispiele, aber eben auch darauf, wie die unsere heutigen Bestrebungen beeinflussen, während die Meerespolitik ja immer weiter ausgestaltet wird. Und aktuell wird ja zum Beispiel bei den Manganknollen darum gerungen, wie die Politik da aussehen wird.
Ja, deshalb habe ich sie zum Abschluss unseres Gesprächs auch nach aktuellen Herausforderungen in Bezug auf das Seerecht gefragt. Sie meinte, Überraschung, es gibt sehr viele. Eine ist, ob das jetzt jahrzehntealte UN-Seerechtsübereinkommen immer noch mit den aktuellen Krisen zusammenpasst und dabei auch noch zweckmäßig ist. Also Stichwort Klimawandel, steigender Meeresspiegel, Meeresverschmutzung und so weiter. Und sie sagt, natürlich würde es Bestrebungen geben, das Seerecht weiterzuentwickeln. Und das werde schon auch gemacht. Das seien aber alles Bemühungen, die quasi innerhalb des Seerechts gemacht werden.
But I think beyond that, the other questions are, what do we do when we begin, if we think of the law of the sea as not just the sort of realm of solutions to ocean problems, but also to some extent as part of the problem? Because a lot of what the state of the ocean in the present day, one can argue, is due to the law of the sea. It's due to this constitutive function that the law has performed.
Sie stellt also die Frage, was wäre, wenn wir das Seerecht nicht nur als Instrument zur Lösung der Probleme der Ozeane verstehen, sondern auch als Teil des Problems selbst. Und das hängt eben mit dieser eben schon erwähnten konstituierenden Form des Rechts zusammen. Und zwar, weil eben durch das Recht der Ozean zum Beispiel aufgeteilt und miteinander verbundene Ökosysteme in Standorte für zum Beispiel Rohstoffgewinnung umgewandelt wurden. Und deshalb, so sagt sie, stelle sie sich auch die Frage, was man tun könnte, um auch ein bisschen gegen das Gesetz zu arbeiten bzw. es umzugestalten, um über eine nachhaltigere Zukunft nachzudenken. Und am Ende spielt da natürlich auch wieder eine sehr große Rolle, welche Ideen gehört und welche Interessen repräsentiert werden.
These questions are then also about whose ideas and perceptions and interests are actually represented in the law and what can we do to bring in other ideas, other perceptions, other interests that were erased in the process of making this law, right? So this is back to, you know, how is the global south understood more broadly in terms of communities that have been erased or marginalized or left unaddressed by the law? How can we bring in how they think, see what futures they are, you know, hoping for, their predicaments, their circumstances into the law? And that's a much broader question, which sometimes takes us beyond what is currently going on in terms of actual lawmaking processes.
Also, wenn ich versuche, es zusammenzufassen, würde ich sagen, es geht um die Frage, wie man das Seerecht so verändern kann, dass es nicht nur Probleme verwaltet, sondern zur neuen, wirklich nachhaltigen Zukunft der Ozeane beitragen kann. Und dazu zählt eben auch, verstärkt marginalisierte Stimmen zu hören.
Ja, da war jetzt auf jeden Fall sehr viel Stoff zum Nachdenken dabei. Und vor allem habe ich jetzt ein etwas besseres, breiteres Bild davon, wenn man in den Medien von den Versammlungen der Internationalen Meeresbodenbehörde liest oder hört oder von den Vorstößen, was den Abbau zum Beispiel von Manganknollen angeht. Also vielen Dank dir, Charlotte.
Ja, sehr gerne. Und noch ganz kurz, wer sich dem Thema nochmal anders nähern möchte. Am Ende unseres Gesprächs hat mir Sudhabi Ranganathan noch eine Buchempfehlung gegeben. Der Schwarm, das ist 2004 schon erschienen von Frank Schätzing. Vielleicht kennt der ein oder die andere das auch. Das ist ein Science-Fiction-Roman, in dem quasi das Meer reagiert auf die Ausbeutung der Menschen und, wenn man so will, dann zurückschlägt. Also es gibt zum Beispiel Orcas, die ein Schiff angreifen. Und das ist inzwischen ja sogar tatsächlich passiert. Und sie sagt, natürlich ist das Buch nur Fiktion, aber es kann trotzdem zum Nachdenken darüber anregen, wie wir das Meer verstehen und was wir einfach alles noch nicht wissen.
Ich habe es tatsächlich selber nie gelesen, aber es ist nochmal ein spannender Hinweis. Vielen Dank. Und danke natürlich auch Sudhabi Ranganathan für das Gespräch und den Lesetipp. Ja, welche Visionen vom Ozean gibt es? Wie kann nachhaltiges Seerecht aussehen und welche Stimmen werden überhört? Um das und um vieles mehr geht es in dem interdisziplinären Forschungsvorhaben der Juristin Professorin Sudhabi Ranganathan. Schon jahrelang beschäftigt sie sich mit internationalem Seerecht und startet das neue Forschungsprojekt Ways of World Making: The Global South and the Reimagination of Global Ocean Governance. Meine Kollegin Charlotte Detig hat mit ihr darüber gesprochen. Und das war's mit dieser Folge vom Forschungsquartett. Recherche, Interview und Skript kommen von Charlotte Detig und die Redaktion für diese Folge hatten ebenfalls Charlotte Detig und ich. Wenn euch gefallen hat, was ihr gerade gehört habt und in Zukunft nichts verpassen wollt, dann folgt dem Forschungsquartett doch gerne in eurer Podcast-App des Vertrauens. Lasst außerdem gerne eine Bewertung da oder vielleicht sogar einen Themenvorschlag. Mein Name ist Caroline Breitschädel, danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.